Mac Hollins out on defense. He's all the way back. As Stevenson
is anyone gonna
is outside the 30, flips it back. Stanford band nowhere in sight.
Uh-oh.
It's picked off.
Uh-oh. Oh, no.
Unbelievable.
Oh, wow.
Incredible. Chandler Jones takes it in and wins the game for the Raiders.
Ja, Leute, das klingt doch mal episch. Unglaublich. Gestern Abend die Raiders wieder mit dem unfassbaren ein Taktikgeplänkel, was wir da den ganzen Abend sehen. Belichick versus McDaniels auf allen Ebenen dieses Spiels, die Handschrift dieser beiden Coaches und dann am Schluss dieser Narrativ, dieser Just Win Baby Narrativ. Leute, die Raiders mit zwei kranken Dingern innerhalb der letzten halben Minute dieses Spiels. Erst dieser Pass auf Keelan Cole zum Touchdown, nachdem die Raiders hinten lagen, nachdem Ramondre Stevenson ihnen diesen Herzstoß verpasst hat. Diesen Dolchstoß durch das Silver and Black Heart. 24-7 für die New England Patriots. Und dann kommen die Raiders zurück, können mit knapp über 20 Sekunden, ich glaube 25 Sekunden verbleibender Spielzeit auf der Uhr ausgleichen zum 24-24. Alles geht schon von einer erneuten Verlängerung aus. Die Raiders dieses Jahr dreimal in der Verlängerung gestanden. Zwei davon haben sie gewinnen können. Und alle denken bereits, es geht in die vierte Runde in einem erneuten Thriller. Dann dieser Lauf erneut über die Patriots Running Backs und dann kommt er da so in Straucheln und will aus irgendeinem Grund mit bereits ausgelaufener Uhr noch irgendwie ein Statement setzen. Vielleicht dachte er sich, da kann man noch einen Kick rausholen. Das war ja auch ein relativ langer Run und dann droppt er diesen Pass nach hinten und dann die Interception vom Wide Receiver der Patriots, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Kendrick Bourne oder Jacoby Myers war es vielleicht sogar, I don't remember, gucken wir gleich mal nach. Und dann Chandler Jones, fang dieses Ding und ich dachte mir noch so, push him away, aber dieser kleine Mini-Boy Mac Jones hier, no chance, da saust Chandler einfach drüber und dann take it back for six! Take it back for six! Absolut krank. Dieses emotionale Spiel hier. Leute, wir schauen uns heute die Review an. Und wir schauen auch auf die NFL Hot Takes. 5 Hot Takes habe ich für euch ausgepackt. Leute, was für ein Thriller. Schön, dass ihr dabei wart. Just win, baby. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid in dieser kurzen Folge. Ich mache mein Wort war, ab jetzt gibt es immer eine Review-Folge und eine Preview-Folge pro Woche. Also enjoy it, baby. Euer Este Loco mit Loco Football 38. Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr wieder euren 10% Rabatt abstauben. Bis zum 31.12. läuft die Aktion auf marqueur-sports.com. einem der größten Ausstatter für American Football Equipment und Fan-Merchandise zu finden in der im Habertgang 21 in Oldenburg. Leute, mit dem Rabattcode FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Viel Spaß beim Weihnachtsshopping. Ja, da haben wir sie wieder, die Two-Face Raiders. Leute, das war ein richtiger Schocker gestern Abend. Mit 30-24 gewinnen die Raiders ihr Heimspiel. Also ich habe sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich bin bis zum Game Day davon ausgegangen, dass wir ein Auswärtsspiel haben. Ich weiß nicht warum. Hatte irgendwie die Schedule über Wochen lang im Kopf, habe da gar nicht mehr groß nachgeschaut. Auf jeden Fall gestern Heimspiel-Sieg mit 30-24 gegen die New England Patriots. Und Leute, mehr Raider-esque hätten die Raiders wirklich dieses Spiel nicht gestalten können. Wollen wir mal hier so ein bisschen zusammenfassen, also ohne jetzt quasi das ganze Spiel so chronologisch irgendwie durchzunehmen, wollen wir ein bisschen so die Highlights und Hot Takes irgendwie zusammenfassen und den großen Narrativen dieses Spiels mal so ein bisschen auf den Grund gehen, auf den Zahn fühlen. Ja, Leute, es war sicherlich insgesamt ein Spiel, wie es zu erwarten war, und ich würde mal sagen, es war so ein typisches Belichick'sches Spiel. Bill Belichick und seine Assistenten, Bill Belichick gegen seine Assistenten, also mit dem Sieg der Raiders gibt es da jetzt eine 15-15 Bilanz von Belichick gegen seine alten Assistenten, die dann jeweils ein Headcoaching an und in einem anderen Team einnehmen konnten. Also quasi sehr ausgeglichene Nummer, da sieht man, dass sich wohl beide noch relativ gut gekannt haben, also das Playcalling und das Overall, der Overall Gameplan hier doch irgendwie stark das, was man erwartet hat. Sehr konservativer Football auf beiden Seiten mit ein paar Überraschungselementen, einem sehr geduldigen Running Game. Und auch vom Ergebnis her hat man dann das gesehen erstmal, was so die letzten Wochen angesagt war. Also die Raiders bei ihren Drives immer sehr schwermütig, haben sich gegen eine sehr druckvolle Defense behaupten müssen. Also das haben sie auch das ganze Spiel durchgezogen, die Patriots. Und man hat dann doch wirklich gesehen, dass dieses System von Bill Belichick auf viele Leute ausgerichtet ist. Es gab keinen in der ersten Halbzeit, der das so richtig durchbrechen hätte können durch die Raiders Defense. Also die Raiders Defense auch wieder mit einem relativ guten Spiel. Man merkt so langsam sowohl in der Defense als auch in der Offense, dass so ein paar Puzzleteile zusammengehen. Dennoch natürlich die Frage, was hätte passieren können? Also nach diesen 24-17 Lead der Patriots muss man doch ganz klar feststellen, der Narrativ hätte durchaus auch in die andere Richtung gehen können. Jetzt Derek Carr beispielsweise dieses Spiel mit einer relativ guten Ausbeute, 3 Touchdowns bei einer Interception, ja diese unglückliche, dumme Screen-Pass-Interception, die dann auch zum Touchdown für New England geführt hat, bis dato der einzige Touchdown gewesen der Patriots, also die Defense hat da die Punkte aufs Board gebracht. Aber so gesehen ist der Narrativ dieses Spiels bezüglich Derek Carr beispielsweise wieder, dass er im entscheidenden Drive hier diesen Ausgleichstouchdown auf Keelan Cole wirft und quasi die Raiders zum Sieg führt. Just win, baby. Hauptsache, man bringt den Sieg rein. Das, was die Raiders-Fans immer wollen, Leute. Also, wer fragt nach dem Spiel noch nach schlechten Leistungen, wenn wir gewinnen, aber das machen wir gerade heute dann doch eben, nämlich der Narrativ hätte durchaus auch anders ausgehen können. Derek Carr war knapp davor, dass die Headlines vielleicht heute gelautet hätten, Derek Carr führt die Raiders zur Niederlage und damit zum Ausscheiden der Raiders im Playoff-Rennen, das ja immer noch tatsächlich aktuell ist, wenngleich jetzt die Schlinge immer enger wird, da die Chargers gestern leider auch verloren haben. Da haben wir tatsächlich auf Schützenhilfe auf Tennessee gewartet, die dann gestern Abend ausblieb. Tja, anyway, die Raiders immer noch mit der Möglichkeit, die Playoffs zu holen, wenn sie dann alle 3 Spiele gewinnen und noch ein bisschen weitere Schützenhilfe bekommen. Aber es bleibt dann eben festzuhalten, dass diese Two-Face-Raiders auch gestern sich schon wieder gezeigt haben im möglichen Vergleich dieser Narrative des möglichen Auskommens mit dem Check-up versus Reality. Also wir haben meiner Meinung nach gestern nämlich über weite Strecken den Beweis bekommen, dass es irgendwie nicht ganz funktioniert, was die Feinabstimmung zwischen Josh McDaniels und Derek Carr anbelangt. Diese Analogie zu diesem Slogan "They are not on the same page", den muss man schon ganz klar hervorheben. Ich werde später noch ein bisschen einen provokativen Take raushauen bezüglich K, aber so viel sei schon gesagt. Diese letzten Spiele, die hier gerade gespielt werden, könnten auch die letzten sein von Derek Carr, wenn man sie jetzt nicht weiterhin gewinnt. Und das haben aber die Raiders dann gestern gemacht, weswegen ich wirklich nach 9 Jahren Derek Carr immer noch zu dem Schluss komme, dass ich mittlerweile auch teilweise leid bin, ihn beim Footballspielen zu sehen, aber dann immer noch die Frage stellen muss, ja, wenn er on top ist, gibt es denn dann so viele bessere Alternativen? Ja klar, haben wir Alternativen, mindestens 10 Quarterbacks, die meiner Meinung nach besser sind in dieser Liga, aber von denen werden wir keinen bekommen. Und alles, was danach kommt, wird uns wieder vor die Situation stellen, dass wir im Prinzip nicht genau wissen, ob der uns dann auch zum Erfolg führen kann. Und es war so gesehen relativ ernüchternd, gestern auch Derek Carr in weiten Phasen wieder zuzusehen. Er hatte beispielsweise im vorletzten oder drittletzten Drive diesen langen Pass, wo ich dann meinte, da hat er wieder super krasse Übersicht, diese Klatschübersicht gezeigt. Und auch im Drive, der dann zum 24-24 geführt hat, gab es ein paar schöne Pässe auf engem Raum von Derek Carr. Also er ist dann durchaus in der Lage, da immer wieder diese Leistungen zu bringen, aber er kann auch tatsächlich teilweise mit Drucksituationen nicht umgehen und dieses Gerücht hält sich einfach hartnäckig. Naja, anyway, was wir auf jeden Fall festhalten müssen, als Reality, Teams on Paper versus Teams on Reality, dass da dieses Gefälle teilweise abnormal groß ist. Also wir haben dieses Jahr in der NFL so einige Teams, die irgendwie mit Starbesetzungen und hoffnungsvollen Spielen auf dem Papier daherkommen, aber dann auf dem Feld irgendwas nicht stimmt, sei es jetzt eine Feinabstimmung oder sei es im fundamentalen Mannschaftsgerüst. Also da gibt es beispielsweise die Chargers, die Buccaneers und natürlich wir, ganz klar die Raiders, dieses Jahr mit einer Saison, in der man durchaus am Ende 11-12 Siege haben könnte. Jetzt im Moment steht man mit dem Rücken so ein bisschen immer noch zu Wand und man sollte sich auch durch dieses gute Spiel gestern nicht täuschen lassen. Ja, gehen wir mal ein bisschen von Derek Carr weg. Es gibt ja noch einige andere Baustellen in dieser Mannschaft und da muss ich sagen, dass die Defense uns gestern eigentlich wieder relativ lange im Spiel gehalten hat. Also Halbzeit stand 17-3 und dann dieser erste Touchdown der Patriots war eben geschuldet von der Offense. Also im Prinzip haben die Raiders in den ersten drei Vierteln, hat die Raiders Defense keinen Touchdown zugelassen. Und obwohl wir gestern beispielsweise überhaupt keine Sacks hatten, haben wir doch gesehen, dass hier die Defensive Line, allen voran hier natürlich wieder Max Crosby, durchaus Druck ausüben konnte. Wir haben hier mehrere Quarterback-Hurries dabei. Auch Chandler Jones gestern neben seiner Interception eigentlich wieder ein relativ gutes Spiel geliefert. Und wir haben dann so Leute beispielsweise gestern gehabt wie Luke Masterson, der hier mehrere Reps bekommen hat. Und wo wir auch wieder sehen, dass in diesem Team doch irgendwo ein Hoffnungsschimmer drin steckt und dann fragt man sich, inwieweit hat das Ganze mit dem Josh McDanielschen System zu tun? Und da bin ich heute in so einen Tweet reingelaufen und da hat hier ein Twitter-User geschrieben, McDaniels situational play calling can be extremely bad, but his system is one of the best in the league. The multiple games with double-digit leads is proof of that. The losses are proof of his situational play calling and not the system, in my opinion. Und genau das sehe ich tatsächlich mittlerweile auch so. Also die Raiders können gewinnen und wenn wir jetzt mal gucken, dass das eigentlich auch bei den Niederlagen bis auf das Spiel bei den Saints immer enge Niederlagen waren und wir sogar gegen gute Teams lange mithalten konnten teilweise. Wenn man von diesem Situational Play Calling beispielsweise gegen die Rams mal absieht, glaube ich, dass das System doch mittlerweile langsam seine Früchte trägt und das ändert natürlich diese ganze Ausgangslage, wie die Raiders dann in die Offseason gehen könnten. Denn was wir hier sehen, ist tatsächlich ein relativ guter Gesamtgameplan immer von Josh McDaniels. Er kann die Spiele eng halten. Was die Raiders gestern vermissen haben lassen, ist, dass sie da spätestens beim 17-17 dann ihrerseits mal wieder die Offense einen guten Drive fahren haben lassen. Also sie können in diesen wichtigen Situationen häufig den Sack nicht zumachen und das verweist für mich auf diese mangelnde Execution. die natürlich von den Spielern umgesetzt werden müssen und als zweites Hauptproblem eben ein schlechtes Situational Play Calling von McDaniels. Insgesamt glaube ich aber, so wie wir die Raiders in der zweiten Hälfte der Saison dann gesehen haben, da ist durchaus noch das Potenzial da, dass man in eine Offseason gehen kann, wo man mit wenig Feintuning vielleicht mehr bewirken kann, vielleicht hier und da Abhilfe schaffen kann, neue Spieler reinholen kann, was ich allerdings als Take jetzt als vorerste Expectation sozusagen irgendwie raushauen kann, ist, dass wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir jetzt so diese Restspiele nicht im totalen Desaster bestehen, dass wir uns dann nicht auf Big Bombs in der Offseason einstellen müssen. Klar kann es immer sein, dass beispielsweise jemand wie Darren Waller oder Hunter Renfrow irgendwie überraschend getradet werden oder dass man sich vielleicht dann wirklich nochmal die Quarterback-Frage durch den Kopf gehen lässt. Insgesamt glaube ich allerdings, dass bis auf die Oberfläche dieses Teams relativ wenig umstrukturiert wird in der nächsten Saison. Die Raiders haben relativ geringes Cap-Space im Moment von $30 Millionen. Da wird natürlich sich das noch ändern. Da gehen auch Leute von den Einjahresverträgen wieder raus. Da wird man einen kleinen Overhaul bekommen, wahrscheinlich auch in der Defense allen voran. Aber die Raiders können hier keine großen Schritte machen und müssen sich vielleicht im Teambuilding darauf konzentrieren, dass ihre Spieler im zweiten Jahr in dem System dann die erhoffte Leistung vollbringen können, wenn es diese Saison denn nicht klappen sollte. Also die Frage, die sich mir hier stellt, haben wir ein verunglücktes, unzureichendes Grundgerüst oder haben wir die Waffen und wissen nur nicht, wie wir sie einsetzen können? Und da ist mein Take ganz klar, dass wir die Waffen haben, aber wir wissen im Moment nicht oder im Saisonrückblick nicht, wie wir sie einsetzen müssen oder können. Und das so ein kleines Beispiel, was ich damit meine, ist natürlich, wir haben Leute wie Davante Adams, aber wir sehen beispielsweise am gestrigen Spiel hier Davante Adams nur mit 4 Receptions bei 8 Targets für 28 Yards. Wir sehen, wenn so eine Connection dann nicht zur Dominanz sich entfalten kann, dann haben wir teilweise Probleme, das irgendwie zu kompensieren. Gestern Darren Waller wieder dabei, hat auch für den ersten Touchdown im Spiel der Raiders gesorgt. Gestern auch bester Receiver, wurde allerdings von der Patriots Defense auf 48 Yards limitiert bei 3 Receptions. Also ist in der ersten Hälfte ein bisschen besser aufgefallen. Und am Schluss nochmal, aber war über weite Strecken des Spiels auch noch nicht wirklich wieder ready. Man muss da Darren Waller auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Und ich möchte mich natürlich nochmal vielmals bei ihm hier für meinen Take entschuldigen, den ich letzte Woche noch rausgehaut habe, wo es mich dann auch überkommen hat. Und ich mir dachte, nee, das wird irgendwie nichts mehr mit Darren Waller. Also von daher schön, dass er wieder hier ist und hoffentlich auch weiterhin uns on a high level aushelfen kann. So, und jetzt müssen wir abschließend natürlich nochmal einen ganz kleinen Blick auf diese Situation in der Endzone knapp eine halbe Minute vor Spielende werfen, als Derek Carr diesen 35-Yard-Touchdown-Pass auf Keelan Cole wirft. Na, 30-Yard-Touchdown war es. Und da standen nämlich die Raiders in der Hälfte der Patriots auf der 30-Yard-Linie mit 37 Sekunden auf der Uhr und 5 Sekunden später mit 32 Sekunden auf der Uhr verbleibend, hat Keelan Cole diesen Touchdown, diesen Deep Pass auf seiner Go-Route fangen können. Der Catch wurde inbounds geruled und wurde dann nochmal einem Review unterzogen und man hat sehen können, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Keelan Cole mit den Zehenspitzen die Sideline berührt hat. Also ganz krasser Controversial Call hier in dem Fall gegen die Patriots und Leute, da fällt mir nur noch ein, we were lucky, Leute. Ganz klar, das war die Revanche für die Tuck-Rule. Wir haben im Interview mit der Go-Pats-Crew noch über die Tuck-Rule gesprochen. Was it a fumble? Damals hier das Spiel, das Tom Bradys Karriere ebnen konnte im Conference-Final, wo die Raiders unterlegen haben. Leute, seid gestern fragt niemand mehr nach der Tuck Rule. Wir sind alle zufrieden, dass dieser Catch inbounds geruled wurde. Man hätte da durchaus auch anders entscheiden können. Aber da muss ich auch sagen, in solchen Situationen, wo du dann schon diesen Call overturnen müsstest, muss man auch vielleicht mal zugestehen, das war so knapp, dass es eigentlich nicht verdient gewesen wäre, wenn dieser Touchdown nicht gezählt hätte. So, und mit diesem spektakulären Play, das dann eben wenige Sekunden später von Chandler Jones folgte, stehen die Raiders nun mit 6-8 Siegen immer noch mit 2 Siegen Abstand vor den Playoffs. Allerdings kann sich da durchaus noch was tun. Das Wichtigste wäre allerdings dabei, dass die Chargers in den letzten, in verbleibenden 3 Spielen noch mindestens 2-mal verlieren. Also das wird schwierig werden für die Raiders und die Raiders müssen natürlich ihre Spiele erstmal gewinnen. So kann man gestern als Fazit zu diesem Spiel sagen, es war ein Taktikgeplänkel mit einem erwarteten Spielverlauf und einem sehr überraschenden Outcome und man darf auch nicht vergessen, die Patriots sind ein gutes Team, nicht mehr, aber auch nicht weniger tatsächlich. Die Patriots gestern auch mit ziemlich guten Teamleistungen. Also man hat dann in der zweiten Hälfte durchaus gesehen, dass so Leute wie Josh Uche und so weiter und so fort diese Defense bereichern, dass sie eben wie gehabt in den letzten Wochen abliefern kann. Und wir haben aber auch so beispielsweise mit Ramondre Stevenson jemanden gesehen, wo man einfach wieder sagen muss, dieses System bei Belichick, das geht einfach immer wieder auf. Er weiß um die Qualität seiner Spieler und Ramondre Stevenson hat beispielsweise gestern 137 Yards und einen Touchdown erlaufen. Also das ist nicht schlecht gewesen, was die Patriots uns da entgegengesetzt haben. Es war allerdings auch nicht in der Güteklasse der NFL anzusiedeln. So Leute, anyway, ich werde es jetzt nochmal abspielen, weil ich es ungefähr schon 200 Mal rauf und runter gehört habe. Hört nochmal rein in diesen Highlight-Moment und dann gehen wir über zu den NFL-Hot-Takes des aktuellen Spieltags, Week 15.
Mac Hollins out on defense, he's all the way back. Stevenson
is, anyone gonna
is outside the 30, flips it back. Stanford band nowhere in sight.
Uh-oh.
It's picked off.
Uh-oh. Oh no.
Unbelievable.
Oh wow.
Incredible. Chandler Jones takes it in and wins the game for the Raiders.
Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr wieder euren 10% Rabatt abstauben. Bis zum 31.12. läuft die Aktion auf marqueur-sports.de, einem der größten Ausstatter für American Football Equipment und Fan-Merchandise zu finden in der im Habertgang 21 in Oldenburg. Leute, mit dem Rabattcode FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Viel Spaß beim Weihnachtsshopping. Ja, und Leute, heute gibt's zum ersten Mal den Hot Take Monday. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, ich werde jetzt in Zukunft bei der Review-Folge immer 5 Hot Takes zur NFL raushauen, damit wir auch ligaübergreifend wieder ein bisschen am Start sind und nicht das Ganze so auf die Raiders fokussieren. Und da will ich dann eben so Hot Takes, Bold Predictions und Overreactions rausholen, immer am Tag nach dem Spiel von den Raiders dann. Und da fangen wir eben heute an. Around the League, was war los? 5 Hot Takes heute von mir und der erste. Doug Peterson saved Trevor Lawrence Career. Was haltet ihr davon, Leute? Die haben ja ein unglaubliches Ding gestern wieder mal hingelegt. 40-34 gewinnen die Jacksonville Jaguars in einem Overtime-Krimi durch diese Interception von Rayshon Jenkins, der in der Overtime nach missglücktem ersten Drive von den Jaguars dieses 51-Yard-Ding in die Endzone zurückkatapultiert und Trevor Lawrence hier insgesamt mit einem sehr zufriedenstellenden Spiel mal wieder geht für 27 Completions bei 42 Versuchen für 318 Yards, 4 Touchdowns, eine Interception. Leute, die Jacksonville Jaguars, das slowly, sneaky, under the radar Team, kommt wieder zurück, sogar ins theoretische Playoff-Rennen. Und was heißt theoretisch überhaupt? In einer Division, in der die Tennessee Titans mit 7-7 Siegen an Rang 1 stehen, trennen die Jaguars noch einen einzigen Sieg von der Playoff-Teilnahme. Und Leute, die Jaguars gewinnen jetzt die letzten 3 ihrer 4 Spiele. Trevor Lawrence is on the top of his career. 66% Completion Percentage für 3520 Yards bei 24 Touchdowns und nur 7 Interceptions. Leute, letztes Jahr Trevor Lawrence unter Urban Meyer in seinem Rookie-Year 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Da lief das überhaupt, da lief die Maschine überhaupt noch nicht an. Da war Sand im Getriebe und jetzt, boom, 96,6 Quarterback Rating für Trevor Lawrence in dieser Saison bereits. Doug Peterson, der Savior of the Quarterbacks, damals mit Nick Foles, damals 2018 den Super Bowl gewonnen. Und er vollbringt hier wieder das kleine Wunder, in Anführungsstrichen, nachdem die Jacksonville Jaguars 2019 noch ein Playoff-Team waren, holt er nach dem Abschluss, nach dem Rebuild, nach dem katastrophalen Intermezzo mit Urban Meyer, einem der schlechtesten NFL-Headcoaches der letzten Jahrzehnte, vollbringt er diese Transition, die Jacksonville Jaguars wieder zu einem Playoff-Caliber-Team zu machen. Leute, mein Number One-Take hier von dieser Woche, Doug Peterson just saved Trevor Lawrence's career. Ja, und weil wir heute ein bisschen Quarterback-needy, Quarterback-zentriert unterwegs sind, hier gleich mein nächster Take. Leute, tief durchatmen. The 2021 Quarterback-Class failed! Leute, gestern haben wir es gesehen, Justin Fields erneut mit einer Niederlage. Die Chicago Bears verlieren gegen das derzeitige Top-Team der Liga, gegen die Philadelphia Eagles mit 25-20. Ja, es war nicht ganz so leicht für Jalen Hurst und seine Compadres. Aber trotz zweier Touchdowns, wieder mal nur 21 Attempts für Justin Fields, trotzdem 119er QBR. Aber das Problem hier, ganz klar, Justin Fields hat nicht das Umfeld, das er braucht, um in seinem zweiten Jahr irgendeinen Erfolg zu holen. Die Chicago Bears stehen jetzt mit 3-11 Siegen auf dem letzten Platz der NFC. Ja, viel ist los in Chicago, viel Umbau, viel Veränderung und das hört im Moment noch nicht auf. Aber neben Justin Fields müssen wir natürlich auf einen schauen an diesem Wochenende. Zach Wilson. Und Leute, gestern hat mich sehr gefreut tatsächlich, dass die Jets hier es wieder nicht geschafft haben zu gewinnen, nachdem sie ja diese Saison in einem harten Playoff, mit einem harten Playoff-Run angefangen haben, mit einer Siegesserie. Jetzt die letzten Spiele mittlerweile fast alle durchgängig am Verlieren. Neben der Niederlage gestern gegen die Lions kam in der Vorwoche die Niederlage bei den Bills dazu und davor bei den Vikings. Also die Jets jetzt mit einem 3-Game-Losing-Streak. Und sag mir mal ganz ehrlich, liege ich falsch mit der These, dass die Jets einen Average-Quarterback diese Saison von dem Erreichen der Playoffs stehen? Und liege ich vielleicht falsch mit der Annahme, dass die letzten Spiele gegen die Jaguars bei den Seahawks und bei den Dolphins für die Jets einen Untergang darstellen könnten? Leute, super Arbeit von Robert Saleh hier in New York. New York Football dieses Jahr wieder on top mit den Giants, mit den Jets. Aber ich muss ganz klar sagen, Leute, die Alarmglocke schrillt. Die Red Flag ist gewaved, Leute. Dieses Quarterback-Karussell bei den Jets spricht für mich Bände. Und diese kurzfristige Berufung auf den Backup-Spot von Zach Wilson und dann die kurzfristige Berufung als Starter hier im gestrigen Spiel zeigen für mich nur, dass man sich so einiges mehr von Wilson als von White erhofft. Aber dennoch, im Big Picture jetzt eben verschiedene Units im Team hat, die auf diesem Playoff-Level bereits spielen, bis auf den Quarterback. Und Leute, wenn wir uns diese Draft-Class anschauen von 2021, an Number 1 gedraftet, Trevor Lawrence, an Number 2 gedraftet, Zach Wilson an Number 3 gedraftet, Trey Lance, ja, Trey Lance, über sein Schicksal wissen wir, er hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen. Wir haben noch nicht den Trey gesehen, den wir überhaupt sehen wollten. Wir haben noch nicht so viel von ihm bekommen, dass wir das überhaupt bewerten können. Aber auch wie bei anderen Spielern in dieser Liga, seine Nichtpräsenz stört und hinterlässt langfristige Planungslücken. An Nummer 10, an Nummer 11 gedraftet im 2021er Draft, Justin Fields, 4 Quarterbacks in den ersten 15. Und Leute, ganz ehrlich, wer hat sich da bisher durchsetzen können? Auch gerade erst jetzt so ein bisschen Trevor Lawrence. Also von daher mein zweiter Take. Die 2021er Quarterback-Class has officially failed. Warten wir ab, vielleicht passiert da nochmal was. Aber diesen, in Anführungsstrichen, Overreaction-Take, den hau ich jetzt mal raus. Leute, nächster Take. Die Lions, die Detroit Lions. They will change the fortune of the NFC North. Leute, hier eine feindliche Übernahme im Haus. Die AFC North, die NFC North und auch das gesamte Bild, was die NFC gerade abgibt, deutet auf eines hin. Da ist Fluktuation drin, da ist Diversität drin, da gibt es Überraschungen. Da könnten langfristige Ablösungen geschehen und eine findet vielleicht in der NFC North statt. Die Packers mit einer absolut unterirdischen Saison, die Lions hingegen mit dem eventuellen Coach of the Year, Dan Campbell. Ja, wir haben ihn alle in der Preseason bereits bei Hard Knocks abgefeiert und jetzt bringt er die Lions auf eine Win-Statistik von 7-7 Siegen. Und Leute, nachdem die Lions in ihren ersten Spielen 6 Mal verloren haben, folgte eine Siegesserie mit 15-9 gegen die Packers, mit 31-30 gegen die Bears, mit 31-18 gegen die Giants. Dann haben sie nochmal zwischenzeitlich verloren gegen die Bills, aber auch nur knapp 28-25. Dann die letzten 3 Spiele wieder gewonnen, die Lions gegen die Jacksonville Jaguars mit 40-14, gegen die Vikings mit 34-23 und gestern eben gegen die Jets mit 20-20. Leute, die Lions spielen nicht nur einen ansehnlichen Football, die Lions Offense zählt zu dem Besten, was die Liga tatsächlich hat derzeit. Also zumindest in einigen Kategorien, beispielsweise bei den Points per Game, die Lions Fünfter mit 26,4 Punkten pro Spiel. Bei den Yards per Game, die Lions Offense Vierter der Liga mit 375,1 Yard pro Spiel. Und das macht sich auch in den Player Stats bemerkbar. Da haben wir so Leute drin wie Amon-Ra St. Brown, mittlerweile auch 6 Touchdowns, 974 Yards. Und da haben wir vor allem eine Breite an Leuten, die da contributen in der Offense, von Khalif Raymonds über Josh Reynolds, so Underdogs, die, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben, bis zu Leuten hin wie DJ Chark, TJ Hockenson oder DeAndre Swift, ja, und auch bei den Running Backs Jamal Williams on fire. Leute, die Lions für mich das Comeback-Team of the Year und Jared Goff vielleicht der Comeback Quarterback of the Year. Ja, die Lions, die stehen jetzt knapp vor den Playoffs. Haben natürlich da noch die Vikings in ihrer Division, die dieses Jahr zu einer Topform auflaufen mit 11-3 Siegen und diesen mega Comeback-Win gegen die Indianapolis Colts. Aber die Lions werden das Team sein, das in den nächsten Jahren viel für Furore sorgt. Man hat da den Grundstock gelegt und man hat auch in der Defense, beispielsweise mit Kirby Joseph oder natürlich dem eventuellen Rookie of the Year Aiden Hutchinson, Leute dabei, auf die man in Zukunft vertrauen kann. Und wie dieses Team geformt ist, mit welchem Herz dieses Team geformt ist, das ist das Entscheidende für mich. Leute, die Lions haben Lion Hearts dieses Jahr und werden daran anknüpfen. Und was ist, wenn die Green Bay Packers weiterhin so ablosen? Leute, die Fortune of the NFC is changed through the Lions. So, nächster Take hier. Ich mag's kaum sagen und wir fassen es kurz, aber tatsächlich. Oh ja, das ist ein Hard Take auf jeden Fall. Das ist ein Hard Take. Aber ich muss es erwähnen, weil ich im letzten Podcast noch über die Möglichkeit von den Raiders gesprochen habe, ihn im nächsten Jahr in der Free Agency zu holen. Leute, Tom Brady's time is over. Und das ganz klar aus zweierlei Gründen. Einerseits, Brady lost his friends und Brady misses his friends, nämlich insbesondere Gronk. Und Leute, natürlich ziehe ich meinen Hut vor The Goat und natürlich wäre es über weite Phasen des Millenniums möglich gewesen, sich über einen Trade von Tom Brady irgendwie zu freuen. Aber mein Case, warum die Raiders Tom Brady nicht holen sollen, ist einfach seine auslaufende Halbwertszeit, seine Haltbarkeit in der NFL scheint nicht mehr gegeben zu sein. Und so leid mir es tut, Tom Brady trennt nur noch eine Verletzung von dem Schicksal von Jack Rooney, dem Star-Quarterback der Miami Sharks aus dem Film An jedem verdammten Sonntag, Any Given Sunday. Leute, die Tampa Bay Buccaneers haben keinen Willie Beeman, keinen zukünftigen Michael Vick in ihren Reihen, aber sie haben einen in die Jahre gekommenen Quarterback und der muss sich der Realität stellen, dass er in keinem Winning-Team mehr ist und dass vielleicht seine mangelnde Mobilität und seine Missing Physical Traits mittlerweile der Grund sein könnten, warum bei ihm die Erfahrung nicht mehr den einzigen Unterschied macht, weswegen er in diesem Alter noch hoch performen kann. Leute, lange Tom Brady aufgrund dieser Erfahrung immer wieder imstande, was zu reißen. Doch sind wir mal ganz ehrlich, die Tampa Bay Buccaneers sind mit das enttäuschendste Team dieses Jahr. Wir haben bei den ganzen Playoff-Predictions, Power-Rankings, Super Bowl-Predictions aus der NFC immer wieder gehört, an den Tampa Bay Buccaneers kommt man nicht vorbei. Doch was ist jetzt los bei Tom Brady und Co.? 6-8, Siege nur. Und ja klar, sie führen diese Division, die NFC South, im Moment noch an, wären als Division-Title-Winner direkt für die Playoffs qualifiziert. Aber da lauern die anderen Teams, da lauern die Panthers mit 5 Siegen, die Saints mit 5 Siegen und die Falcons mit 5 Siegen. Leute, die NFC South, meines Erachtens nach, the worst division in Football. Und sind wir mal ehrlich, bei dem Restprogramm, da kann ja alles passieren. Nächste Woche die Buccaneers bei den Cardinals, dann zu Hause gegen die Panthers und dann am letzten Spieltag bei den Atlanta Falcons. Und jetzt sage ich nicht, dass sie das unbedingt noch aus der Hand geben, aber wir haben im Spiel gegen Cincinnati gesehen, was da passieren kann, wenn da mal ein wahrhaftes Playoff-Team, ein wahrhaftes Super Bowl-Caliber-Team gegenübersteht. Tom Brady mit 2 Interceptions trotz 3er Touchdowns konnte die Buccaneers nicht zum Sieg führen. 23-34 verlieren die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady gegen Joe Burrow, gegen die Cincinnati Bengals. Und Leute, was ist da los, wenn ich mich fragen darf? Wir haben Chris Godwin dabei, wir haben immer noch Mike Evans dabei, wir haben einen starken Leonard Fournette. Also da kann keiner sagen, dass das Talent im Team nicht vorhanden ist, aber ganz hardly missing hier natürlich hier Gronk, Rob Gronkowski, hier mit Sicherheit einer der Gründe für den leichten Downfall von Tom Brady. Und Leute, wie gesagt, bei allem Respekt für Tom Brady, jetzt erzähl mir einer, die holen mehr als eine eventuelle Playoff-Teilnahme. Leute, hier aus diesem Take ganz klar, change my mind, das ist mein Take, Tom Brady's time in the NFL is over, change my mind, however you want to do it, you cannot convince me. Leute, der letzte Hot Take von heute, und der bezieht sich tatsächlich dieses Mal auf die Raiders auch, und da müssen wir auch ligaweit schauen. Das ist ein Hot Take, der dieses Wochenende natürlich aufkeimt. Leute, mein Hot Take, Derek Carr is on the hot seat, auch nach diesem Sieg. Und die Raiders sind in einem Do-or-Die-Modus in diesen letzten Spielen. Leute, noch 3 Spiele für die Raiders, die alle gewonnen werden müssen. Und da spielt man jetzt bei den Pittsburgh Steelers auswärts und dann die beiden letzten Heimspiele gegen die 49ers im ehemaligen Bay Area, in der ehemaligen Bay Area Rivalry. Und zu guter Letzt gegen den Liga-Krösus oder einen der momentan 3 Liga-Krösus oder was auch immer für mich, hier gegen die Kansas City Chiefs, den AFC West, Dauerrivalen. Leute, kein Team in der Liga das im Moment einen Losing Record hat, spielt meiner Meinung nach so gut wie die Raiders. In jedem Spiel konnten die Raiders bisher zeigen, dass sie mithalten können, mindestens. Sie haben gleichzeitig die meisten Blown-Away-Matches in der Liga-Historie tatsächlich mittlerweile 4 Spiele mit über 17 Punkten Differenz verspielt. Und auch gestern hätten sie es beinahe wieder vergeigen können, nachdem dann die New England Patriots zwischenzeitlich auf 24-17 erhöht haben. Leute, aber im Zentrum dieses Ganzen steht natürlich Derek Carr und seine Leistung war gestern bei weitem nicht gut. Man kann nicht sagen, dass er schuld gewesen wäre an einer eventuellen Niederlage. 2 Deep Passes auf Mac Hollins, die nicht gefangen wurden. Also die Übersicht hat er auch in solchen Situationen bewahrt. Aber mit Derek Carrs Leistung steht und fällt die Perspektive der Raiders. Wenn die Raiders jetzt aus den letzten Spielen nochmal 2 oder vielleicht sogar alle verlieren, dann kann mir keiner sagen, dass Derek Carr nächstes Jahr noch gesetzt ist in diesem Team. Die Raiders werden keinen Top-Pick im Draft halten. Sie werden keinen Bryce Young bekommen. Man hat ein relativ kleines Salary Cap für nächste Saison. Man muss Umstellungen in der Defense auch vollbringen. Aber Derek Carr sitzt da natürlich auf einem dicken über 100 Millionen Dollar teuren Vertrag. Und was ist, wenn die Raiders jetzt diese letzten Spiele verlieren? Dann könnte aus einem eventuellen Late Playoff Run noch eine komplett verkorkste Saison werden, wie wir sie Midseason bereits hatten. Und dann will mir nochmal einer sagen, dass Derek Carrs Sattel fest sitzt. Leute, diese letzten 3 Spiele werden die finalen Spiele für Derek Carr werden und auch für die Perspektive der Raiders, was die nächste Saison anbelangt, denn selbst wenn sie jetzt die Playoffs nicht schaffen, aber nochmal gut abliefern in diesen letzten Spielen, dann sieht man doch, dass diese lange Eingewöhnungszeit unter dem neuen Coach vielleicht so langsam Früchte erntet, die Raiders in vielen Units im Team mit Zukunft, in einigen muss man noch deutlich nachlegen, aber das sind auf jeden Fall Spieler in diesem Kader, mit denen man auch die nächste Saison bestreiten kann. Also Leute, hier dieser Take, vielleicht the most realistic take, auch wenn es schwer tut, nach 9 Jahren Derek Carr als Quarterback hier immer weiter in diese Kritik zu nehmen, aber Derek Carr ist on the hot seat und Derek Carr kann in den nächsten 3 Spielen diesen Hot Seat gleichermaßen wieder in Luft auflösen. So Leute, das waren die NFL Hot Takes für diese Woche. Macht's gut. Das war's auch hier mit der Ausgabe 38 vom Loco Football Podcast. Heute Abend hört mal da rein und da bin ich noch beim Steelcast zu Gast. Ich weiß nicht, wann die releasen, aber heute Abend wird nochmal aufgenommen. Dann könnt ihr Loco Football auch mal über die Grenzen dieses Podcasts hinaussehen. Leute, danke fürs Zuhören. Schaut doch immer mal wieder bei meiner Twitter-Page vorbei. @locofootball_tv. Macht's gut, habt einen schönen Abend und bis bald. Euer Este Loco. Just win, baby! Wow!